Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Von außen betrachtet, über die westdeutschen Schwierigkeiten im Umgang mit der DDR. Ein Feature von Hans von Trotha.
Dann ist losgegangen, die hinteren Tisch, geh doch rüber, geh doch rüber, geh doch rüber. Ja, das ist da, so immer, wenn du das Mai auf dem Kopf hast, wenn du irgendwas sagst, das geht doch rüber.
Geh doch rüber.
Also ich weiß nur, dass es ein Lied von Konstantin Becker gibt und da greift er das auf, im Lied über einen kommunistischen Freund, der das also auch immer gesagt bekommen hat. Ja, zu der Zeit war es aber schon ein bekannter Satz, der sich offenbar auch unabhängig von diesem Lied längst schon verbreitet hatte, Land auf, Land ab.
Geh doch rüber, Kommunist. Ja, geh doch rüber.
Ich selbst habe den Satz im familiären Umfeld gehört, als ruchbar geworden war, dass in der jüngeren Generation der Großfamilie die frisch gegründeten Grünen gewählt wurden. Dieses »Geh doch gleich rüber« älterer Tanten hallt mir noch im Ohr. Erklärend muss man vielleicht hinzufügen, dass das Verhältnis meiner Familie zum Osten, also zur DDR, zur Sowjetunion und in der Folge auch zu den Bewohnern beider Länder schwer belastet war, weil man zur allerletzten Welle der Kriegsflüchtlinge gehört hatte. Das waren viele Großgrundbesitzer, auch Adlige, die sich bereits sicher gewähnt hatten, weil sie von Amerikanern besetzt worden waren. Aber dann zogen sich die Amerikaner 1945 im Tausch gegen West-Berlin wieder zurück und die Russen kamen. Der Russe, wie es in hasserfüllten Kollektivsingular hieß. Und dann war alles weg. Schloss, Land, Vermögen, Heimat, Wohnort, soziale Rolle, Zukunft. So kam es, dass für mich der DDR als Tatort eines fast schon mythischen Unrechts immer schon etwas Düsteres, Gefährliches, Unheimliches anhaftete. Außerdem war es ein Ort, der unumkehrbar mit der Vergangenheit verknüpft war. Entsprechend unerreichbar schien er, so wie die Vergangenheit unerreichbar ist. Umso absurder klang dieses »Geh doch rüber«.
Das Spannende war für mich daher, dass es das auch im Osten gab. Ende der 80er, Mitte der 80er Jahre gab es ja die legale Möglichkeit auszureisen für DDR-Bürger. Und plötzlich gab es auch sowas in Variante, nicht?
Frank Blom hat es immer ganz anders gesehen. Er hat 1986 ein Buch in der Reihe »Anders reisen« über die DDR geschrieben. Was ich, wäre es mir damals untergekommen, auf den ersten Blick wahrscheinlich für Satire gehalten hätte.
Dann habe ich aber festgestellt, in den 80er Jahren, es gab eigentlich sehr, sehr viele einerseits Missverständnisse und dass die DDR als Reiseland, als Land, wo man auch mal hinfahren konnte, war nahezu unbekannt. Für jüngere Leute besonders. Es war, wenn überhaupt, als Ziel von Verwandten besuchen und da oft auch sehr zwiespältig erlebt. Aber dass es eigentlich sehr einfach war, mit einer Einladung kreuz und quer durch die DDR zu fahren oder wie ich getrennt und alles Mögliche zu machen, das war so unbekannt, dass mir das also als große Lücke erschien. Es gab auch keinen Reiseführer, keine Begegnungsbücher. Über Bolivien oder Peru konnte man sich viel besser informieren als über das Nachbarland.
Früh um drei, da wird gepackt nach Plan und ganz genau. Der Trabi fährt im Zweiertrakt, um fünf steht er im Stau. Vor Stralsund steht die DDR, um grünes Licht zu kriegen. Alle sind jetzt Teilnehmer der Invasion auf Rügen. Sommer, Sonne, Sonnenbrand.
Im Zuge des Versuchs, nachträglich, also von heute aus, besser zu verstehen, wie die Menschen in diesem so fantastisch fernen Nachbarland lebten, ob sie wirklich so anders lebten und so anders waren als wir, oder ob wir uns das nur eingebildet haben. Im Zuge dieses Versuchs habe ich den Soziologen Steffen Mau gefragt, wie man wohl damals in Lüttenklein, der Rostocker Neubausiedlung, in der er aufgewachsen ist, auf jemanden wie Frank Blom reagiert hätte, einen Westler, der freiwillig wochenlang durch die DDR reiste.
Ich glaube, wir wären absolut fasziniert gewesen. Ich war jetzt vor kurzem in Transnistrien, die haben ja auch keine Reisefreiheit. Und das kam mir unglaublich DDR-mäßig vor, weil die Leute, heute haben sie ja Internet und können sich da alles angucken, die sind noch viel informierter als wir damals. Aber wir haben ja damals auch jeden Abend Westfernsehen geguckt. Auch mal, erzähl doch mal, wie es draußen ist.
Tatsächlich kam uns die DDR weiter weg vor als jedes andere Land. Inzwischen ist mir klar, dass mein Gefühl, was das angeht, gar nicht so einzigartig war, wie ich geglaubt hatte. Die meisten von uns im Westen interessierten sich nicht für den Osten, sprich für die DDR, es sei denn, sie hatten enge Verwandte dort.
Ich bin lange in Bremen gewesen, da war ich immer der Bremer Soziologe, jetzt seit mehreren Jahren der Berliner Soziologe und jetzt bin ich seit einigen Wochen der ostdeutsche Soziologe Steffen Mau.
Steffen Mau hat ausgehend von der Plattenbausiedlung Lüttenklein ein Buch über das Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft geschrieben.
Das heißt, ich werde jetzt durch den Diskurs, natürlich auch durch die Publikation und auch dadurch, dass ich mich natürlich auch sichtbar mache als Ostdeutscher, werde ich quasi ossifiziert.
Mao hat vor allem das heutige Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschen im Blick. Eine Trennung, die es theoretisch gar nicht mehr gibt, die aber praktisch immer tiefer zu werden scheint. Die Gründe dafür liegen womöglich weiter zurück, als man vermuten könnte. Nicht in den politischen Entwicklungen der Nullerjahre, auch nicht in den 90ern mit all den drastischen Fehlern, die im Vereinigungsprozess gemacht wurden, sondern in den 80er Jahren, als sich nach 40 Jahren Kalten Kriegs Deutsche Ost und Deutsche West so richtig fremd geworden waren.
Man hat nicht verstanden, dass sich in Ostdeutschland eine eigenständige soziale Formation herausgebildet hat. Natürlich nicht geschlossen und auch nicht einheitlich, aber dass es doch kulturelle Praxen gibt, Selbstverständnisse, Weltsichten, die nicht so ohne weiteres verwestlicht werden können und sich auch nicht so ohne weiteres verwestlicht haben. Wenn ich jetzt in Ostdeutschland aus dem Buch lese und mit Leuten ins Gespräch komme, dann kommt ganz häufig die Anmerkung, sie finden das Buch gut, weil sie das Gefühl haben, da wird ihr Leben mal ernst genommen. Und die sagen jetzt nicht so, wie Sie das sagen, die Ostdeutschen wussten ja nichts vom Westen, sondern die sagten, die Westler wussten ja nichts vom Osten. Die sind ja hier völlig blauäugig hergekommen. Die sind ja von völlig falschen Voraussetzungen. Die haben gedacht, wir sind Neandertaler und könnten nicht telefonieren. Und dann kommen eben 100 Beispiele dazu, wo sozusagen der Westdeutsche auf den Ostdeutschen wirklich wie eine rückständige Spezies, der man erstmal zivilisatorische Standards beibringen müsste, herabgeguckt. Und das ist vielfach als entwürdigend empfunden worden.
Frank Blom hat in den 80er Jahren nicht nur das Buch Anders Reisen DDR geschrieben, sondern auch einen Sammelband mit Texten zu Ost-West-Begegnungen herausgegeben. Der erschien 1986, natürlich im Westen, und wurde im Jahr 2019 mit Kommentaren nach 30 Jahren deutsch-deutsche Begegnungen ohne Mauer neu aufgelegt. Titel: Geh doch rüber. Womit wir noch einmal bei Konstantin Wecker und seinem Westrepublik-Hit Willi von 1977 wären, der nicht nur diesen Slogan aufnahm, um eine politische Spaltung in kompromisslose Rechte und kompromisslose Linke schlaglichtartig zu illustrieren, sondern auch darüber hinaus einen Konflikt dramatisierte, der genauso die Gesellschaft der Bundesrepublik heute widerspaltet. Stichwort linksgrün versifft.
Und kaum ist er da gesessen, hat er uns schon gefragt, ob wir beim Bund gewesen wären. Naja, das kennen wir ja. Haben wir alles miterlebt, 67, genau das Gleiche. Und dann hat er weitergeredet, dass er so froh wäre, dass jetzt wieder Ordnung kommt in die rote Staatssoße und die Jugend, die würde auch immer vernünftiger. Und in Bayern, da wissen sie es ja eh schon lang, wo es lang geht politisch. Ja, Willi. Ich hab die angeschaut und gewusst, das hältst du nicht lange aus. Und plötzlich, ganz glücklich und befreit, hat er Summen angefangen. Mit einem seligen Lächeln auf den Lippen und an die hinteren Tisch, da haben sie mitgesummt. Sowas vom Horst Wessel. Und plötzlich stehst du langsam auf und dein Birn schwillt an und dann blärst. Halt's mei, Faschist!
Damals, als Konstantin Weckers Lied ein Hit wurde, kündigte sich in der Bundesrepublik gerade die Wende an. Helmut Kohls geistig-moralische Wende von 1982-83. Damals, als ich ein paar Mal vorsichtig in die DDR geschaut habe, in jene DDR, in die mich meine Tanten wünschten, sollte ich je auf die Idee kommen, die Grünen zu wählen, die Revoluzzer. Wie man lebte in dieser DDR, das konnte ich mir nicht vorstellen. Männer wie Frank Blom waren die Ausnahme. Genau das hat ihn motiviert, den Band Geh doch rüber herauszugeben.
40 Jahre, kein Wasser, kein Strom. Das werden wir nicht vergessen. Statt Frühstück gab's den Fahnenappell. Nur die Bonzen hatten was zu essen. Etwa Milch für unsere Kinder. Das kann man uns nicht mehr.
Im Osten hat man Westbesuch gern.
Schreibt die Dramaturgin Irene Böhme, die seit 1980 im Westen lebt, 1986 in Blohms Sammelband.
Wenn möglich, wird dem Gast jeder Wunsch erfüllt. Aus Küche und Keller herangeschafft, was sich auftreiben lässt. Der Westgast hat Sonderstatus. Erstes Gebot, er soll das nicht bemerken.
Das hat Irene Böhme in dem Beitrag damals schon 80er Jahren sehr gut beschrieben, wie beide Seiten eigentlich verführt durch die gemeinsame Sprache die Unterschiede leugneten, dass Fremde eigentlich am anderen nicht benennen wollten. Beide eigentlich nicht. Beide taten immer so, die Ost- wie die Westdeutschen, als ob man ja nur zufällig auf der anderen Seite der Mauer sozusagen lebt, aber und tat so, als ob man gar nicht sozialisiert wurde. Auch im Westen übrigens nicht, nicht? Also die Amerikanisierung mal pauschalisiert gesagt, die ja auch längst stattgefunden hatte.
Steffen Gommel ist Verkaufsleiter beim S. Fischer Verlag. Erst noch kurz vor dem Mauerfall mit junger Frau und kleinem Kind den steinigen, demütigenden Weg der Übersiedlung gegangen. Die Gommels kamen im Sommer 1989 im Westen an. Wie ist es gewesen? Fühlten sie sich nicht neugierig beäugt wie etwas Fremdes, fast wie Zootiere?
Das ist wirklich auch ein Bild, was mir oft kam. Dieses Bild im Zoo und ganz klar selbst mit dem großen Freiheitsgefühl, ganz klar das Gefühl, ich sitze hinter den Gittern und bin nicht der Zuschauer. Ich bin an den westlichsten Rand der Bundesrepublik gezogen, nach Mönchengladbach, 15 Kilometer vor der holländischen Grenze. Man war dort als damals ehemaliger DDR-Bürger ein Exot. Und es gab vor allen Dingen aus der linken, liberalen Klientel eine totale, liebevolle Neugierde, die aber auch in groteske Situationen mündete. Ich habe als ersten Job als Bote auf dem Arbeitsamt gearbeitet. Und man wurde dann vom Chef des Arbeitsamtes eingeladen. So einen gestandenen SPDler, der uns einfach was Gutes tun wollte und auch den Karton mit gebrauchten Sachen uns hingestellt hat. Also mit sehr viel Liebe, Neugierde und Zuneigung überschüttet. Aber es hat sozusagen nicht dazu beigetragen, unser Selbstbewusstsein, unser Ankommen zu stärken.
Das klingt nach der Verlängerung einer Institution, des Westpakets. Zu den Banden zwischen Ost und West, also zwischen Ostlern und Westlern, gehörten das Westgeld, das Westfernsehen, der Westbesuch und das Westpaket.
Dieses Bild, was wir von den Westdeutschen hatten, war natürlich durch familiäre Besuche geprägt. Bei mir noch dazu, dass ich in der Kirchgemeinde sehr engagiert war, die ganz eng mit der Bundesrepublik ja viele Projekte zusammen hatten. Auch da hatte ich immer das Zoo-Gefühl. Auch da brachte man Butter mit. Das ist leider kein Spaß, sondern wirklich Butter und Reis, weil man eben nicht genau wusste, ja, wo beginnt denn die Armutsgrenze.
Eine publizistische Spezialistin für Westpaket und Westbesuch ist die Feuilletonistin Jutta Vogt. Sie hat eine ganze Reihe von Büchern über das Leben in der DDR geschrieben, aus denen man als Westler immerhin im Nachhinein lernen kann, wie man im Osten gelebt hat. Ich besuche sie an einem stürmischen Tag am Kollwitzplatz, dem einstigen Zentrum der Ostbohème.
Es gab so eine Art Spott. Dann wurde immer gesagt, der Westen hat keine Ideale mehr. Wurde doch gesagt, der Westen hat keine Ideale mehr. Und dann später gesagt, der Osten hat ein Ideal, den Westen.
Unter Jutta Vogts Büchern findet sich eines über die kulinarischen Besonderheiten des Soziotops DDR.
Der Geschmack des Ostens. Vom Essen, Trinken und Leben in der DDR.
Im Osten wurde wahnsinnig viel gegessen.
Ein Buch über das alternative Leben dort.
Stierblutjahre. Die Bohemen des Ostens.
Und ein Buch mit dem Titel
Westbesuch. Vom Leben in den Zeiten der Sehnsucht.
Also ging ja immer um Willkommen und Abschied. Und um Umarmung und Entfremdung. Man war froh, wenn die wieder nach Hause gegangen waren. Wenn die sagten, jetzt werden wir mal gehen und wir müssen ja so lange warten an der Grenze und so, ja. Also das war eine Erlösung für viele.
Bei meinem Besuch am Kollwitzplatz 2019 liest Jutta Vogt in ihrem Buch Westbesuch.
Bei der Entfremdung gab es schon immer auch eine unterdrückte Wut. Der dumme August und der dicke Max. Ein historisch einmaliger Überfluss an Hoffnung. Wer nicht mehr weiter wusste, kannte einen geheimen Ausweg aus Liebeskummer, Midlife-Krise, Weltschmerz und Ehekrach. Sehnsucht ist besser als Selbstmord. Es gab einen glitzernden Notausgang. Der führte in ein Land, das besser schien als alles und den großen Vorteil hatte, utopisch fern, das ist es, utopisch fern und durch nichts zu entzaubern zu sein. Das war's. Die Tür war fest verschlossen, doch manches Mal fiel ein Lichtstreif durch den Türspalt hinter dem die Erlösung von allem Übel lockte, irrational, verrückt, absurd. So mehr muss ich nicht, das ist doch nicht schlecht, ne? Und der dicke Max und der arme August in den Rollen ihres Lebens. Wie Terrier auf der Promenade haben wir uns beschnüffelt. Im Osten riecht es komisch, stellt der Westbesuch bei der Begrüßungszeremonie jedes Mal fest. Er witterte Abgase. Es riecht hier nach Braunkohle, nach Lysol, nach altem Fett. Die Gastgeber nickten. Bei uns stinkt es. Aber ihr riecht gut. Ist das Weichspüler? Also, da fängt es schon an.
Also da fängt schon an, womit wir es heute, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, zu tun haben. Das anhaltende Nebeneinander zweier deutscher Parallelgesellschaften.
Na sicher, wurden die Grundsteine schon damals gelegt, glaube ich schon.
Es sind, das ist auch meine feste Überzeugung, keine unterschiedlichen Mentalitäten. Denn sobald die Sicherheit, der erste Beruf als Buchhändler wieder eintrat, ich bin auch mit Flötenunterricht groß geworden. Also sprich das Bürgerliche, was zum Beispiel Telkamp ja beschreibt, so habe ich auch gelebt, auch in der DDR, sodass ich die Welt kannte. Mit diesen paar Momenten, die es natürlich nicht gab. Ich bin nicht als Kind mit nach Paris gefahren oder über die Alpen. Aber im Prinzip habe ich das Leben sofort verstanden. Ich habe das Leben nicht als fremd empfunden, bloß der Umgang am Anfang miteinander.
Natürlich hat man immer diese Gemeinschaftsunterstellung des Deutschseins gehabt. Also wir gehören eigentlich zu einer Gesellschaft, die durch politische Umstände, durch den bipolaren Konflikt in gewisser Weise getrennt ist. Und sobald diese Mauer fällt, tritt wieder diese Einheitlichkeit hervor. Und auch die These der nachholenden Modernisierung, die implizierte ja letzten Endes, dass man muss im Prinzip nur die Bremsklötze, die das Regime gesetzt hat, wegnehmen. Und dann rollt man automatisch in das hinein, was der Westen eigentlich war. Und nun kann man sagen, die 40 Jahre DDR und möglicherweise auch noch Traditionsbestände, die davor liegen, also 100 Jahre oder auch die Zeit des Dritten Reiches, das sind natürlich Dinge, die sind mentalitätswirksam, die haben auch die Sozialstrukturen geprägt.
Ist Ihnen je der Gedanke gekommen, dass die Teilung Deutschlands nicht nur eine staatlich-politische war, dass die Teilung Deutschlands auch und nicht zuletzt eine soziale Teilung gewesen ist?
Das fragte Günter Gauss, Journalist, langjähriger Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin und bekannt für seine Gesprächsformate im deutschen Westfernsehen, 2003 den Büchner-Preisträger Wolfgang Hilbig.
Die Oberschicht, die klassische Oberschicht, ist vor der Roten Armee 45 geflohen. Die Eigentums- und Bildungspolitik der SED hat den oberen Mittelstand und das Großbauerntum, ja, und die Akademiker weithin vertrieben.
Ja.
Ausnahmen gab es immer, konnte man treffen, aber in der Regel war es so. Das heißt, es blieb in der DDR zurück das, was man früher die Unterschicht nannte, die war relativ undifferenziert am Anfang.
Ja.
Und ich behaupte, dass die Fremdheit zwischen West- und Ostdeutschen, die nach der Wende auftrat, weniger aus der, oder nicht nur aus der Trennung herrührte, sondern jetzt aus der Begegnung entstand.
Ja, ja.
Halten Sie das für ganz abwegig?
Nein, nein, das finde ich sehr einleuchtend, ja.
Wenn Sie das...
Ich finde es sehr einleuchtend. Ich glaube, dadurch ist auch so ein Minderwertigkeitskomplex der DDR-Bürger gegenüber den Westdeutschen entstanden. Das ist genau aus diesem Grund entstanden, ja.
Ich würde auch nach wie vor sagen, dass bestimmte Elemente davon noch vorhanden sind.
Sagt der Soziologe Steffen Mau.
Ist immer noch ein Land der kleinen Leute und die DDR hat aus meiner Sicht die Bundesrepublik in gewisser Weise unterschichtet.
Steffen Gommel, der beide Seiten kennt, meint.
Dieses, was ja Ostdeutsche immer gerne als dieses ungesunde Selbstbewusstsein oder die Überhöhung der Westdeutschen, ne, dass sie nie das Gefühl haben, Gleichberechtigten zu sprechen, das hat ehrlich gesagt auch was mit Finanziellen. Also wenn eine Generation schon dreimal geerbt hat, das trifft nicht auf jede Familie zu, aber wenn man wirklich wieder die erste Familie ist, die sozusagen das erste Mal den Kindern was hinterlassen, das erste Mal den Enkeln überlassen kann, und das hat sich natürlich noch nicht annähernd eingestellt. Es gibt diese Ungleichheit und das hat was auch mit wirtschaftlichen Möglichkeiten und Zwängen zu tun.
Die Sehnsucht nach dem Westen, ja.
Zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Banane. Drei Corsita seit heute zu einem Kokosnussglas. Ja, sicher noch dieses Jahr, das kann man heute schon ahnen. Bringt die modische Welt, das was Rosita gefällt.
Es gab so einen Schlager, den kannten Sie vielleicht noch. Zwei Apfelsinen im Haar und eine Hüfte Banane.
Wenn man in Mexiko am Abend zum Karneval geht, weiß ich doch alles, alles, alles.
1968 ebnet die westdeutsche Schlagerindustrie einer Französin, France Gall, mit der deutschen Version des brasilianischen Schlagers Abanda den Weg zu einer goldenen Schallplatte.
Zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen. Rosita hat heute zu einem Kokosnusskleid. Ja, sicher.
Wissen Sie, was im Osten gesungen wurde? Zwei Apfelsinen im Jahr und zum Parteitag Bananen.
In Richtung Fasanenstraße.
Ihr habt ja 68 hinter euch.
Kommen Sie dieser Nichtbefolgung nach, so können Sie strafrechtlich belangt werden.
Das ist natürlich ein großer Unterschied. Wir haben ja 68 sehr geliebt, ja. Also bei uns gab es einen zum Beispiel, habe ich so eine Spiele gemacht, ja. Ich habe also gefragt, Freunde, was würdest du jetzt machen, wenn, sagen Sie mal, Einnahmen, also die gesucht wurden dann, ja. Wir hatten ein Plakat bei uns im Wohnzimmer zu hängen.
Wir sind viele im SDS, die meinen, dass es notwendig ist, um Mensch zu bleiben, sich politisch zu betätigen und die ganze Kraft dafür einzusetzen. Wenn Sie das berufsrevolutionär nennen, dann sind wir das.
Lutschke lag uns sehr nah, ist ja klar, ja. Wenn ihr auch nur aus Luckenwalde kommt. Und ich habe einen gefragt, einen Freund, ich weiß noch, wir saßen im Taxi und ich habe gesagt, was würdest du machen, wenn jetzt Raspe vor der Tür stehen würde, würdest du den? Und wer ja gesagt hat, den konnte ich nicht mehr leiden.
Natürlich auch die Verarbeitung des Faschismus, weil auch da haben die beiden Ost- wie Westdeutsche natürlich gewetteifert, dass sie die besseren Deutschen letztendlich sind. Im Osten mit der Figur des Antifaschisten, als ob nur noch Antifaschisten übrig geblieben wären und die haben sich alle in Ostdeutschland versammelt. Vereinfacht war das die Parteilinie, der sich aber auch letztlich viele anschlossen in der DDR. Und im Westen war es aber auch so. Wir, die Westdeutschen, glaubten, sie wären die Demokraten. Sie hätten das also alles jetzt gut gemacht. Sie wären die Besseren. Die anderen wären doch die, die also nur die Diktatur kennen und entweder als Handlanger des Regimes oder als Mitläufer.
Als wir in die Bundesrepublik hineinkamen, da hatten wir natürlich eine antifaschistische Erziehung auch genossen. Und die Bundesrepublik hat uns immer, wir haben 68 gehabt, wir haben das eigentlich durch. Wir sind da vollständig aufgeklärt. Und dann kam die Wehrmachtsausstellung 1995 des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Da haben sich viele Ostdeutsche gefragt, was geht da eigentlich vor? Warum gibt es Demonstrationen in München oder Stuttgart gegen die Aussage, dass die Wehrmacht an Verbrechen des Naziregimes beteiligt waren? Das ist sozusagen im Weltbild der Ostdeutschen unvorstellbar, dass man so etwas überhaupt in Zweifel ziehen kann. Und ich sage einfach sozusagen aus diesem Bruch und sozusagen, wenn man einfach das mal den Spiegel so ein bisschen umdreht, dass die Ostdeutschen im Prinzip bei solchen Debatten fast nie zum Zuge gekommen sind.
Ich würde gerne mal den Blick ein bisschen weiter zurück, die Scheibe mal zurückblenden, weil mir das wichtig ist und mir unterzugehen scheint in der öffentlichen Diskussion, dass es nämlich eigentlich eine viel ältere Denkfigur gibt in Europa, in Mitteleuropa. Und zwar nenne ich das mal das West-Ost-Gefälle. Der Westen, Frankreich, Paris, Versailles, das war die Hochkultur. Über Jahrhunderte das bestimmende, letztendlich auch für das Bürgertum, die also auch fleißig noch im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert Französisch lernten. Der Osten, das war, je weiter man Osten ging, das fing aber schon mit Ostdeutschland, was aber nicht das Ostdeutschland von heute, sondern die Ost, jetzt polnischen und russischen Gebiete waren. Also Ost, Deutschland und dann natürlich weitergehen, Herr Russland. Und dahinter dann kamen noch irgendwann die Hunnen, jedenfalls nach Wilhelm II., das waren also eigentlich kulturell rückständige Gebiete, auf die schaute man herab. Das war das personifizierte Grauen in gewisser Hinsicht. Trotz aller Städte wie Breslau, Krakau, Petersburg. Es war eben die Denkfigur. Und die hat sich transportiert, das war eben nicht 1945, war nicht Stunde Null. Und es hat sich jetzt mit der Begriffsverschiebung, früheres Mitteldeutschland wurde jetzt Ostdeutschland, hat sich das also auch gut erhalten und sich daran angeheftet. Natürlich gab es dann auch weiterhin ein materielles Gefälle, ohne Frage ja, zwischen West- und Ostdeutschland, mit jedem Jahr nach 1945 mehr. Aber in dieser Hinsicht ist das immer ein Blick auf den armen Deutschen im Osten. So ist es aus westlicher Sicht.
Die Sehnsucht nach dem Westen, ja.
Interessanterweise haben die Ostdeutschen damit eigentlich gar nicht die Bundesrepublik heute gemeint, sondern ganz häufig die Bundesrepublik des Derrick-Zeitalters. Also die 80er Jahre, wo auch vieles noch deutlich harmonischer, geordneter war, wo vielleicht diese zweite Phase der Globalisierung noch nicht so stark war, auch die Migration anders verarbeitet worden ist.
Mich hat Westdeutschland nie interessiert, die Welt hat mich interessiert.
Wir wollten nicht nach Bottrop und Hildesheim. Wir wollten nach Paris und Rom. Und in gewisser Weise kam uns die Bundesregierung, also ich rede auch gar nicht so attraktiv vor.
Ich treffe Steffen Mauer an der Humboldt-Universität, Jutta Vogt am Keuwitzplatz, Steffen Gommel auf der Fischerinsel. Alles vor und auch noch kurz nach dem Mauerfall fast schon mythische Orte für Westberliner wie mich. Und den Psychoanalytiker Frank Blom besuche ich in einer Praxis keine 100 Meter von der Kreuzberger Einzimmerwohnung entfernt, in der ich 1989 in meinem Küchenradio und auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher den Mauerfall miterlebt habe. In den Gesprächen wird mir klar, dass damals, ab Mitte der 80er Jahre, unser Interesse am Leben, von uns aus gesehen hinter der Mauer, allmählich größer geworden war. Wir hatten begonnen, uns dafür zu interessieren, wie die Menschen auf der anderen Seite der Mauer mit ihren Verhältnissen umgingen, wie sie lebten, wie sie dachten. So gesehen hat der plötzliche Mauerfall, mit dem ja keiner gerechnet hatte, ein zartes Pflänzchen der Neugier verschüttet. Die allzu schnelle Vereinigung war dann das ideale Terrain, um das alte Überlegenheitsgefühl neu zu kultivieren.
Also vom Westen aus gesehen gab es gewissermaßen eine kommunistische Herrschaft, die von Parteigenossen geführt wurde und Anhängern. Und der Rest der Bevölkerung war mehr oder weniger knebelt und geknechtet. Das Bild wurde übrigens sehr transportiert von ehemaligen DDR-Bürgern, die nämlich im Westen die Medienlandschaft beherrschten, was den Osten anbetrifft. Das ging über Jahrzehnte, das möchte ich mal unbedingt einflechten. Also das war immer ein Bild von Flüchtlingen, oder die selber die DDR verlassen hatten. Das waren jedenfalls die prägenden Kräfte. Von 50er Jahren bis in die 90er ging das sogar. Und damit war aber der Blick verstellt auf so viele andere Lebensformen, die sich mittlerweile in der DDR auch entwickelt hatten.
Ich will Ihnen noch ein schönes Zitat nennen, wo ich nicht mehr ganz genau weiß, ob das von Volker Rühr ist. Der sagte, der Osten hat ein Schicksal, der Westen hat keins. Und da ist was Wahres dran, weil im Osten geht es oft um Gefühle, um Herabsetzung, es geht um Anerkennung. Aber Leute, die in Westdeutschland sozialisiert sind, die lügen mir, ohne das selber zu merken, unbewusst. Also ich glaube schon, das ist ein Mangel an Empathie.
Wenn jetzt immer die Frage ist, kannte der Osten den Westen nicht? Ja, in gewisser Weise kannte er ihn nicht, aber er kannte ihn andererseits doch wiederum sehr gut und möglicherweise besser, als der Westen den Osten kannte.
Der Westdeutsche sieht ja gerne herab auf den Ostdeutschen traditionell, weil der sich ja so angepasst hätte und unterworfen hätte, Diktatur. Unterschlägt aber dabei, dass doch jeder von uns im Westen auch sich angepasst hat. So wird also der Ostdeutsche gerne zur Projektionsfläche eigener Unzulänglichkeit, wie das oft so ist. Das eigene wird verdrängt und es wird dem anderen zugeschrieben. Das Negative wird dem zugeschrieben. Und so ist es natürlich umgekehrt auch. Aber jetzt reden wir erstmal von den Westdeutschen, ja, von denen ja immer so wenig geredet wird, weil der Westdeutsche redet ja gerne immer über die Ostdeutschen. Ungern über sich.
Vorhin haben sie noch einzeln durchgelassen, ja. Dann haben sie Tor aufgemacht. Ja. Und jetzt konnten wir alle, so wie wir waren, ohne Vorzeichen, ohne alles, konnten wir gehen.
Ohne jede Kontrolle.
Ohne Kontrolle, ohne alles.
Nichts.
Ich habe nicht mal einen Ausweis bei.
Das hat nicht so lange angehalten, diese Euphorie.
Es geht um Deutschland. Es geht um Einigkeit und Recht und Freiheit. Es lebe ein freies deutsches Vaterland. Es lebe ein freies, einiges Europa.
Den Westbesuch nennt Jutta Vogt die Liebe zwischen denen, die sich 1989 in den Armen lagen, eine Amour fou.
Zwischen Ost und West? Ja. Eine verrückte Liebe, habe ich damals noch gedacht. Ja? Also Liebe stimmt ja nicht. Eine wilde Nacht und dann war aber auch bald Schluss.
Die Kundgebung ist geschlossen.
Von außen betrachtet, über die westdeutschen Schwierigkeiten im Umgang mit der DDR. Ein Feature von Hans von Trotha. Es sprach Annika Mauer, Ton und Technik Andreas Krause, Regie hatte Klaus-Michael Klingsporn und Redaktion Winfried Sträter.